Ihr hört Comic Review Ausgabe 155 mit dem zweiten Teil von Dead Boy Detectives Geisterschnee. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. In Ausgabe 108 hatte ich bereits den ersten Band von Dead Boy Detectives besprochen und war damals ja schon angetan und hat dann erst für mich so noch einmal verinnerlicht, dass es ja, ja man würde wahrscheinlich sagen, so eine Art Spin-off dieser beiden Charaktere, Edwin Payne und Charles Roland, aus dem ohne Zweifel klassikerhaften Meisterwerk von Neil Gaiman, Sandman ist. In unterschiedlichen Ausführungen immer schon mal thematisiert wurden. Ich muss auch gestehen, ich habe mir eines der in Anführungszeichen besseren Dead Boy Detectives Geschichten auch damals gekauft auf Englisch, aber irgendwie noch nicht dazu gekommen, diese zu lesen. Und dann war das nicht mal irgendeine Geschichte, sondern es war auch eben bei Vertigo erschienen. Also alle anscheinend Dead Boy Reihen erscheinen wie Sandman selbst auch bei Vertigo im Original. Dead Boy Detectives und zwar von Ed Brubaker und gezeichnet von Brian Talbot. Auch schon ein wenig älter, bereits bei 2001, glaube ich, als Single-Issue erschienen und dann 2008 erstmalig als Trade Paperback gesammelt. Insgesamt 4 Hefte, die dann bei Vertigo erschienen sind. Ich verlinke es nochmal im Beitrag zu diesem Buch dazu. Vom Artwork her kann man fast sagen, obwohl Talbot kein schlechter Zeichner ist, muss ich sagen, gefällt mir das Artwork von Toby Litt aus den neueren Werken bedeutend besser. Aber hier ist halt Ed Brubaker derjenige, der die Geschichte spinnt und die hat schon seinen gewissen Reiz. Also einfach zum Vergleich, wer eh gerade zuschlägt bei Dead Boy Detectives, kann sich gerne die Dead Boy Detectives Reihe aus dem Panini Verlag und vielleicht noch eben diesen Klassiker von Ed Brubaker zulegen. Jetzt ist bei Panini der zweite Band dieser Reihe erschienen, der wiederum insgesamt 7 Hefte enthält, wobei die ersten 5 eine in sich abgeschlossene Geschichte bilden, die den Untertitel oder den Titel trägt Geisterschnee und die 12. Ausgabe in diesem Buch, also der letzte Abschnitt, dann nochmal so ein extra Geschichte namens Yonder ist. Also insgesamt die Dead Boy Detectives Ausgaben 7 bis 12 in diesem Buch bei Panini jetzt mittlerweile erschienen, übersetzt für 16,99 € zu haben. Und ich muss sagen, ich mag diese Charaktere immer mehr. Nun ist es sicherlich nicht vergleichbar mit dem eigentlichen Original Sandman. Sandman ist für mich immer, auch wenn man den wahrscheinlich so ganz am Stück nur schwer lesen kann, da er doch etwas sperrig ist, etwas philosophisch angehaucht ist, eine ganz andere Ebene vorzuweisen scheint als so diese klassischen Comics schlechthin. Trotzdem haben sie immer ihren Reiz. Und hier ist so, ich denke mal, so diese Mischung mit diesem vorliegenden Buch von Toby Litt als Autor und Mark Buckingham als Zeichner und Co-Autor. Ein Buch, das den Zeitgeist vielleicht noch eher trifft, vielleicht nicht ganz so philosophisch aufgeladen ist, so ganz geschichtlich. Man könnte vielleicht sagen, beschwert ist, wobei das vielleicht negativ ist. Also Sandman ist für mich immer so eine Kost, wo man 1-2 Hefte liest und einfach so ein bisschen reflektiert und betrachtet, was man hat. Hier muss ich sagen, hatte ich Dead Boy Detectives in dem Fall, glaube ich, an 2 Abenden mehr oder weniger verschlungen und fand es eine gelungene Mischung aus Zügen dieser Sandman-Tiefe, auf der anderen Seite aber auch so dieses Packende eines guten Krimis in diesen ersten 5 Heften perfekt vereint. Es schließt ja unmittelbar an diesen ersten Band an. Das ist innerhalb des Panini-Verlages auf dieser Startseite relativ gut gemacht. Da wird dann noch einmal kurz geschildert, was bisher geschah. Spielt eigentlich für diese eigentliche Rolle, beziehungsweise diese Geschichte, gar nicht so diese Rolle. Erklärt wahrscheinlich einfach nur, wie diese beiden untoten Detektive Charles und Edwin zu Crystal Palace stehen. Die beiden ja gerettet haben, beziehungsweise sie, also in diesem ersten Zyklus quasi mit involviert war, denn Crystal Palace ist ja so ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, so ein Enfant terrible, beziehungsweise vielleicht so ein unangepasste, naja, ein kleiner Punker würde es vielleicht besser treffen, aber sie ist halt nicht Punker, sondern halt so ein bisschen unangepasst, unorthodox, was vielleicht auch aus diesem leicht, künstlerhaften Umfeld kommt. Also ihr Vater ist halt Rockstar, die Mutter Avantgarde-Künstlerin und hatten nicht immer so die Zeit, beziehungsweise das ist dann auch in diesem Band wieder so thematisiert, schauen dann eher darauf, was die Presse macht, geben so dieses Bild einer heilen Familie, denn Crystal hatte ja am Ende des Band 1 ist, glaube ich, dann das eigentliche Internat St. Hilarions niedergebrannt, wofür sie da verantwortlich war. Das aber nicht aus böswilligen Gründen oder aus egoistischen Gründen, sondern es ging um die Befreiung dieser beiden Charaktere, beziehungsweise sogar dieses Komplott um, ich krieg's glaube ich auch nicht mehr ganz zusammen, diesen Direktor Locke, der dann auch eine Mitschülerin quasi in dieses Unterweltenreich, oder Unterweltenreich ist es vielleicht nicht unbedingt, sondern dieses Schattenreich, dieses Geisterreich verbannt hatte. Schön finde ich, dass hier auf, nicht humoristische Art und Weise, sondern auf geschickte Art und Weise auch dieser Principal, dieser Dekan, dieser Chef dieses Internats hat auch nochmal mit aufgenommen wird und reingezogen wird. Da gibt es nochmal einen kleinen Disput. Auch wenn dies dann erst in diesem 12. und One-Shot-charakterartigen letzten Heft in diesem Sammelbuch passiert. Denn der vorhergehende Teil dieser Geschichte ist dann schon eine in sich sehr homogene, abgeschlossene, schöne, dichtig, kompakte Mystery-Crime-Geschichte, die eben immer wieder so dieses, ich sage es mal, Neil Gaiman Flair durchschimmern lässt, wenn halt dann über die Welt als solche und Gut und Böse etwas philosophiert wird. Es gibt, ähnlich wie bei Sandman, natürlich auch in dieser Geisterwelt ganz viele unterschiedliche Charaktere, die hier erfunden werden und reingebracht werden, die manchmal ein bisschen witzig sind. Es gibt hier so, ja, ich weiß nicht, gab es in Kinderzeiten so kleine Ponys, My Little Ponys oder so, und die hier natürlich nicht ganz so friedlich im Geisterreich ihre Rolle haben. Aber das eigentlich Spannende finde ich, und deswegen mag ich diese Reihe auch so gern, ist die Tatsache, dass sie eben aufgrund von Crystal, er hat so einen Grabstein gesehen und da stand dann da geliebter Sohn und Bruder oder irgend sowas, und darauf schloss sie nachher, dass eben Charles eine Halbschwester hat und diese besuchen sie am Anfang, und darum entspinnt sich es so, diese Geschichte. Es gibt natürlich dann die Schwester, hat natürlich auch eine Tochter, die auch so einen leichten nerdischen Charakter hat, die nicht an Geister glaubt. Diese Halbschwester von Charles ist eine buddhistische oder ein buddhistischer Mönch, sodass es da sehr viele Konflikte gibt. Und diese Geschichte beherrscht es irgendwie, das so zu machen, dass man auf der einen Seite, man glaubt so ein bisschen, man weiß, wer gut und wer schlecht ist. Also jetzt nicht diese Hauptcharaktere, sondern ein weiteres Thema, das in diesem Buch dann aufgegriffen wird. Und dann fängt man eben wie Detektive an, dieser Fährte zu folgen und merkt so, dass man im Grunde hier gar nicht so diesen Widerhall findet, beziehungsweise dass die Geschichte nochmal dreht und eine ganz andere Wendung nimmt und halt dort überraschend ist. Deswegen sage ich ja, es hat vielleicht nicht ganz so diese literarische Tiefe wie Sandman, aber es hat eine unheimlich packende Geschichte, die ganz viele unterschiedliche Schauplätze und ganz unterschiedliche Facetten dieser Geschichte erzählt, auf ganz eindrucksvolle Weise, und hat natürlich auch die ein oder andere kleine Überraschung, mit der man nicht gerechnet hätte, beziehungsweise werden nochmal Themen aufgegriffen, die eben gar nicht so diese Rolle finden. Und besonders reizvoll finde ich nachher auch zum Beispiel den Teil, als quasi so diese Mutter thematisiert wird von Charles, die ja dann logischerweise auch die Mutter der Stiefschwester ist, und ihre Rolle ist halt faszinierend. Und dann, deswegen sage ich ja, das ist dann so dieser Punkt, wo man sagt, das ist Sandman-artig, werden dann natürlich nicht nur die Mutter verfolgt, die man im Übrigen dann, glaube ich, in diesem Buch gar nicht sieht, aber das ist kein Spoiler, sondern eher so diese Protagonisten rund um diese Mutter, denn mit der Mutter hat es auch etwas auf sich, also die ist ja auch in einem Komplott ist vielleicht übertrieben, aber jedenfalls ist mit ihr etwas passiert, müsst ihr einfach im Zweifelsfalle dann selber nochmal euch genau anschauen. Das ist am Ende natürlich auch nicht alles. Dann gibt es auch so zwischen diesen einzelnen Protagonisten, also den Hauptprotagonisten Edwin, Charles und Crystal, hat auch nochmal eine Konstellation, die ganze Sache spannend macht, wo man sich fragt, ist das überhaupt möglich so, in welche Richtung geht das, beziehungsweise was wird hier gespielt? Und das Ganze wird dann aber auch so künstlerisch umgesetzt, wie es so im Stil von Sandman halt auch war. Also dieses Mark Buckingham Layout, beziehungsweise die zeichnerischen Qualitäten, die an den Tag gelegt werden, sind jetzt vielleicht nicht, naja, detailreich sind sie auch, aber es gibt so eine Mischung aus, ich verliere mich in kleinen Details und mache das, sondern hier ist eher so der Fokus auf diesen Charakteren, klare Linien, eher schon dezente Details im Hintergrund, aber trotzdem so eine Fülle an Bild, der man dann ausgesetzt ist, dass es zum einen halt so dieses Flair aus etwas älteren Comics hat, also man hat so das Gefühl, man ist in einem Comic, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, auf der anderen Seite aber auch diesen neuen Touch. Also es ist nicht altbacken, es wirkt nicht wie so ein ganz alter Superman, Comic, sondern es hat schon diese gewisse Moderne, eher so einen leichten Retro-Charme, der aber dann aber auch wiederum so ein bisschen in die Zeit passt, in der dieses Comic zu spielen scheint. Insofern muss ich sagen, war der Zeichner hier wirklich eine grandiose Wahl und man merkt auch, dass er sehr vielseitig talentiert ist. Also hier werden neben fliegenden Mönchen, neben irgendwelchen seltsamen Bestien auch unheimlich detailreiche Zeichnungen eines Autos gleich am Anfang gezeichnet, wo sich Charles so im Inneren des Motorblocks verkriecht und man so quasi wie einen Schnitt an der Seite beziehungsweise diese Außenbleche abgemacht worden ist und man diesen eigentlichen Motor auch sieht. Also das finde ich relativ faszinierend. Dann gibt es im Buch danach auch nochmal so ein, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, so alten Zweiter Weltkrieg-Panzer, der da aufgefahren wird. Dann dieser, ja, so ein Nilpferd-Verschnitt als Führer durch diese Unterwelt. Dann ganz unterschiedliche, seltsame Figuren, wo ich gar keinen Namen finde, die aber, glaube ich, auch aus irgendwelchen Computerspielen stammen. So ein Wesen mit einer langen Tröte. Also eine Vielzahl toller, kleiner Ideen, die hier so in der Summe nachher dieses Kunstwerk ausmachen. Und da lohnt sich's eben auch mal, eine ältere Ausgabe von Dead Poets Detectives mitzukaufen oder mit zur Rate zu ziehen, beziehungsweise auch mal die Originale von Sandman, die natürlich ohne Zweifel erhaben sind. Ich hatte ja am Anfang, glaube ich, gesagt, das Artwork von Toby Litt, das ist natürlich das Artwork von Mark Buckingham in diesem Buch Dead Poets Detectives und da sieht man auch diesen Wandel, was zeichnerisch quasi heutzutage möglich ist, beziehungsweise was heute der Standard ist und wie viel fast detailreicher oder wie plastischer eben diese Figuren wirken und wie lebendiger sie erscheinen im Gegensatz zu diesem etwas älteren Buch von Ed Brubaker. Ich muss sagen, dass diese Geschichte auch bis zum Ende spannend ist. Also diese Auflösung, man ahnt es vielleicht am Ende dann schon, in welche Richtung es gehen würde. Aber wie es gemacht worden ist und dass eigentlich die Lösung, zumindest für die Jungs, also nicht für den Leser unbedingt, mehr oder weniger immer schon ja dem Leser quasi vor die Nase gesetzt worden ist und trotzdem im Verborgenen blieb, finde ich persönlich ziemlich spannend. Es wird natürlich auch ganz am Anfang, man erinnert sich vielleicht aus Band 1, dass Crystal ja auch so eine leidenschaftliche Rollenspielerin war, also dieses Fantasy-Welt im Massive-Player-Online-Game-Stil. Das wird auch hier nochmal thematisiert. Ich finde toll, dass Figuren, um die es ging, beziehungsweise die es gehen sollte, auch nochmal neu thematisiert werden, noch einmal neu in den Fokus gerückt werden. Ich hatte ja schon gesagt, Locke, der Internatsleiter, wird hier noch einmal hervorgenommen und thematisiert. Insgesamt bildet es also eine sehr runde, fünfteilige Geschichte ganz am Anfang, plus einen kleinen One-Shot, der aber auch so in sich halt Elemente enthält, die dann zu diesen früheren Büchern bzw. Heften noch einmal Bezug hat. Dieses Buch ist am Ende wahrscheinlich nicht nur was für Freunde von Sandman, ganz hinten drauf steht so Fables auch. Ich denke mal, so dieser Stil von Fables ist vielleicht schon wieder ein Tick zu kitschig, zu verspielt. Dann schon eher diese gelungene Mischung aus beiden, wo man das auch so nicht sagen kann, weil die Stile, in denen die verschiedenen Ableger von Fables gezeichnet wurden, sind ja per se schon sehr vielfältig sind. Wie es die eigentlichen Handlungen dann in diesem Fable-Universum gleichfalls ist. Also ich finde halt, es hat nicht diese Tiefe, ich wiederhole mich hier, wie Sandman, ist aber auch in meinen Augen vielleicht, na gut, es gibt da auch solche und solche, nicht ganz so leicht wie Fables. Wobei das mein persönlicher Geschmack ist und der Einzelne es anders sehen könnte. Also am Ende ein unheimlich packender, ja, man könnte fast sagen Krimi mit vielen kleinen Facetten, mit vielen schönen Ideen, die sich nahtlos in diese ganze Geschichte einfügen, die auch am Ende wirklich Lust auf mehr macht. Also ich muss sagen, mir hat dieses Buch ausgesprochen gut gefallen. Es gibt hinten dann auch noch so einen kleinen Bonusteil, der ja noch mal so ein bisschen das Skizzenbuch von Mark Buckingham plündert. Also Skizzen zu Charles, Edwin und Crystal, beziehungsweise auch so diese Charaktere aus diesem Pseudo-Computerspiel, einzelne Entwürfe, also zu diesen einzelnen Figuren, die in dieser seltsamen Welt leben. Ach, da ist übrigens auch die Erklärung, was so eine Mischung aus Hase und Trompete ist. Es ist ein Pibbit, aber gut, muss man auch nicht weiter ausführen. Und eine Sache, in diesen Heften ist dann auch immer so, sind Puzzleteile abgebildet, die am Ende ein großes Ganzes ergeben. Auch das ist nochmal, ohne dass man das aus dem Heft ausschneiden muss, nochmal hinten als fertiges Puzzle dargestellt. Also, wer Dead Poets Detectives Band 1 gemocht hat, der wird, ich würde fast sagen, hier noch mehr seine Freude haben, weil irgendwie habe ich den Eindruck, ist die Geschichte nicht ganz so abgehoben, noch kompakter, noch griffiger in irgendeiner Form. Das Artwork immer noch grandios, sehr schön, passt zu dieser Reihe, die bis Dezember 2014 ging, quasi dann ihren Zyklus beendet hat und damit dann auch in diesen zwei Trade Paperbacks von Panini ihren Abschluss finden. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass vielleicht diese beiden Charaktere nochmal aufgegriffen werden, weil sie gerade aus meiner Sicht wirklich ein gerade aktuelles und auch so populäres Thema aufgreifen. Zum einen diese Geisterwelt, diese skurrile Welt, die ich darstellen kann als Autor und Zeichner. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch dieses Packende, dieser Krimi-Aspekt, dieser Mystery, der da immer mitschwingt. Und ich finde diese Kombination wirklich sehr reizvoll und würde ganz gerne in diesem Bereich doch einiges mehr sehen wollen. Wem diese Reihe gefällt, dem sei natürlich wärmstens ans Herz gelegt, unbedingt bei Sandman mal reinzuschauen. Und wer neuere Sachen von Neil Gaiman haben will, ich hatte ja bereits Sandman Ouvertüre Band 1 besprochen. Da ist, wie ich dem Buch entnehme, also ganz hinten gibt es nochmal so, was noch erhältlich sein wird, demnächst auch Ouvertüre Band 2, bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Tolles Buch, was so in diese Richtung geht, was wahrscheinlich noch stärker diesen philosophisch angehauchten Charakter, weil es auch von Gaiman selber ist, dann widerspiegelt. Wer jetzt eher so diese Krimi-Komponente in diesem Buch, also Dead Boy Detectives mag, dem sei schon mal jetzt Eye Zombie Band 1, also Trade Paperback 1 empfohlen, der demnächst auch bei Panini erscheinen wird. Ich hatte dies ja bereits in Ausgabe 140, was Eye Zombie angeht, besprochen. Ich werde es entsprechend nochmal verlinken. Ich hatte ja damals nur die Originalausgabe gelesen, beziehungsweise sei dann auch noch einmal der Hinweis auf Comic Review Ausgabe 136 mit Sandman, die Ouvertüre Band 1 empfohlen. Das soll es dann auch gewesen sein zu Dead Boy Detectives Band 2 Geisterschnee. In diesem Sinne bleibt mir bloß noch eines zu tun, mich zu bedanken für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.